damit war das Ziel in meiner eigenen Hand. Und darum geht es beim Stress auch ganz oft.
Es macht einen Unterschied, ob du die Deadline selber setzen kannst oder man sie dir setzt, richtig?
So ist es.
Wenn ich eine gesetzt bekomme, habe ich dann trotzdem noch eine Möglichkeit, gesünder damit umzugehen?
In jedem Fall.
Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie gestresst bist du gerade? Heute? Diese Woche? Dieses Jahr? Und wer hat eine satte 0? Ich auch nicht. Und deswegen habe ich heute eine ganz besondere Frau bei mir im Podcast, die auf eine faszinierende Art und Weise das Wissen um psychische Belastung und Immunologie verbindet. Sie ist nicht nur ärztliche Kollegin, sondern auch Professorin und eine der führenden Expertinnen, wenn es darum geht, Stress wirklich zu verstehen. Und zwar bis runter auf die Zellebene. Sie zeigt uns, warum Stress nicht nur unser größter Feind, sondern auch ein unterschätzter Trainingspartner sein kann. Und vor allem, wie wir lernen können, mit ihm so umzugehen, dass unser Körper nicht kapituliert, sondern sogar stärker werden kann. Ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist, um uns genau das beizubringen. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Professor Eva Peters. Hallo, liebe Eva.
Hallo und schön, dass ich da sein darf.
Professor Dr. Med Eva Peters leitet seit 2010 das Psychoneuroimmunologie-Labor an der Klinik für Psychosomatik der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Sie hat sich im Fach Psychoneuroimmunologie habilitiert und sie ist Doppelfachärztin, sowohl für Dermatologie als auch für Psychosomatik. Das finde ich sehr spannend. Ich sah ja schon lange, dass die Haut was mit der Seele zu tun hat. Vielleicht, Eva, magst du mir das heute bestätigen, dass ich wenigstens da recht habe, oder? Was sagst du?
In jedem Fall hast du da recht. Ja, das ist ein alter Hut, könnte man fast sagen, aber dieser Hut, der passt nach wie vor sehr gut.
Sehr, sehr gut. Das freut mich sehr. Da gehen wir gleich drauf ein. Zusätzlich ist sie zertifizierte Psycho-Onkologin. Also du hast was mit Krebs zu tun. Und Neurodermitis- und Urtikaria-Trainerin. Sag mal, was das ist.
Neurodermitis-Urtikaria-Training, das ist so eine Spezialausbildung, bei der man lernt interdisziplinär, also mit Kollegen ganz verschiedener Fachrichtungen, Ernährung, Bewegung und so weiter, gemeinsam Patienten zu schulen und ihnen beizubringen, ihnen zu helfen, zu lernen, wie sie mit ihrer Krankheit auf allen Ebenen, auf denen sie Hilfe bekommen, Hilfe finden können, umgehen können.
Also Urtikaria, das ist ein juckender Ausschlag, ne? Richtig?
So ist es. Und zu Deutsch Nesselsucht.
Nesselsucht, genau. Und ein bisschen mehr als Cortisoncreme würdest du da verraten, richtig?
In jedem Fall.
Sehr gut. Und du bist in der Zusatzausbildung zur systemischen Psychotherapeutin. Das klingt, als hättest du relativ wenig Stress, wenn man so wahnsinnig viele Qualifikationen hat. Kann das sein?
Das kann natürlich überhaupt nicht sein. Das ist klar. Stress gehört zum Leben und ich habe ganz bestimmt nicht wenig Stress, sondern eher viel. Vielleicht macht mir deswegen auch es besonderen Spaß, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Und auf einer Skala von 0 bis 10, wo ist denn dein Stresslevel gerade?
Ja, ich finde das sehr schön, das zu verankern, weil man hat ja manchmal bei solchen Themen wie Stress das Gefühl, das geht auch mal durchs Dach. Da gibt es gar keine Grenze nach oben. Und so ist es nicht. Ne? Es gibt immer ein Worst Case und ein Best Case. Und irgendwo in der Mitte, da bricht es den Punkt, wo man es aushält. Und ich würde mal sagen, bei mir ist der Standardstress eigentlich immer so bei 3-4.
Und jetzt in der Podcastaufnahme mit einer Orthopädin eher 5 oder passt es? Das passt noch super. Ja, toll, dass du da bist. Also ganz herzlich willkommen. Gesundheit lernen ist ja immer das Motto und Stress lernen. Und das geht ja los mit Stress verstehen und dann für sich auch sinnvoll nutzen können. Das ist dein Thema. Du hast gerade ein Buch dazu geschrieben. Wie heißt das?
Stress verstehen. Ganz simpler Titel für eine ganz simple Frage.
Und dein Buch kommt am 10. Juli, richtig?
So ist es.
Und da lernen wir, wenn wir das kaufen und lesen, zum Beispiel, wenn der Körper und Psyche Alarm schlägt, wenn Körper und Psyche Alarm schlagen, Ursachen und Symptome erkennen und mit individuellen Strategien Stress bewältigen. Das klingt sehr schlau. Du musst ja sehr intelligent sein. Du bist ja auch eine Frau Professor. Sag doch mal, was ist denn aus deiner Sicht der größte Irrtum, den wir so über Stress haben? Was denken wir denn alle falsch und warum hören wir nicht auf damit, das falsch zu denken?
Ja, Stress ist so ein bisschen ein Thema, wo wir ganz viele andere Themen hinverlagern und über die es irgendwie nicht ganz so passend ist zu sprechen. Also ob ich zum Beispiel was Schlimmes erlebt habe oder ob ich depressiv bin, das ist ja immer noch ein ziemliches Tabuthema. Über Stress dürfen wir aber trotzdem klagen, ne? Ohne dass das peinlich ist in der Öffentlichkeit. Ich habe so viel Stress, ne? Ist irgendwie besser als zu sagen, oh, mit meinem Chef komme ich gerade gar nicht klar oder jetzt komme ich überhaupt nicht mehr aus dem Bett, da fehlt mir jede Motivation. Irgendwie ist, ich habe gerade Stress, was jeder sagen kann, was irgendwie sanktioniert ist. und wo wir dann ganz viele, ganz unterschiedliche Sachen drunter verstehen.
Ja, und das ist irgendwie schick. Also ich finde, wenn einer Stress hat, das impliziert ja irgendwie auch, der ist fleißig, der macht viel, der kriegt was geregelt und so. Also das ist ja gar nicht, finde ich, so negativ belastet, wenn man das
ja,
sagt.
Ja, gehört fast schon zu guten Ton, ne?
Ja, schon. Also ich habe in der Sprechstunde sehr oft Patienten da, die sagen, also ich habe die und die Symptome, ne? Ich habe schlimme Rückenschmerzen, ich habe dies, ich habe das. Oder könnte ich vielleicht einfach nur Stress haben? Das ist so für die immer so die Hoffnung am Ende, dass ich jetzt nicht so was Böses sage, wie sie müssen sich mehr bewegen oder sie müssen vielleicht abnehmen. Sie haben gerne diesen Ausweg. Am liebsten wäre dem Patienten oft, wenn ich sagen würde, ja, das stimmt, das ist nur Stress. Mhm. Als wäre nur Stress gar nicht schlimm, könnte man ganz leicht wegmachen.
Da haben wir eigentlich im Prinzip gleich zwei Missverständnisse. Du hast ja gefragt, was ist denn das größte Missverständnis? Ich wollte eigentlich sagen, das größte Missverständnis ist, dass Stress immer schlecht ist, dass Stress uns immer krank macht. Das ist vielleicht das Größte, aber ich glaube, das zweitgrößte Stressmissverständnis ist, dass Stress etwas ist, was nur in der Seele passiert. Das passiert auch immer im Körper.
Ah, schön, dass du das sagst. Also auch in meinem Blinddarm und in meinem rechten Knie?
Überall.
Hervorragend. Erklär mal ein bisschen dazu, bitte.
Naja, das simpelste Beispiel ist vielleicht ein orthopädisches, ne?
Das kann ich.
Der schmerzende Rücken, der kommt nicht ohne die Person, die ihn hat, durch die Tür.
Ja.
Der kommt ja nicht allein in deine Sprechstunde, sondern der kommt mit allem drum und dran in die Sprechstunde, angefangen von die Person, die diesen Rücken hat, die hat vielleicht schlecht geschlafen die letzten Nächte, hat vielleicht auch noch die Tage an einem Schreibtisch oder mit schlechten Belastungen für den Rücken, schwerer Hebearbeit und Ähnlichem verbracht. Und dann ist es vielleicht auch noch eine Situation im Leben dieser Person, wo sie gar nicht keine Zeit hat, gar keine Muße hat, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, dass sie ein bisschen mehr auf sich selber achten müsste, besser schlafen und so weiter müsste. Und vielleicht sind dann auch noch große seelische Sorgen mit im Verzug. Also wir haben ja immer so ein Konglomerat von vielen Sachen, die gleichzeitig kommen.
Also genau, das unterschreibe ich sofort. Ich habe ehrlicherweise, ich mache jetzt 25 Jahre Orthopädie, noch nie einen Menschen mit Symptomen gesehen, der absolut stressfrei privat und gleichzeitig absolut stressfrei beruflich mit Symptomen in meine Sprechstunde gekommen ist. Außer der war geheilt und wollte mir einen Kaffee trinken oder Danke sagen oder Blümchen bringen. Aber das gibt es nicht aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung.
Toll, dass du das sagst. Genau, das gibt es nämlich aus meiner Sicht auch nicht. Aber ganz oft sehen wir in der Schulmedizin so diesen, ich würde das fast schon verzweifelten Versuch nennen, das immer auseinander trennen zu können und zu sagen, ja, nur der Rücken und der braucht jetzt eine Behandlung für die Bandscheibe oder der braucht Schmerzmedikament. Mensch, und den ganzen anderen Kram, Lebensführung, patati patata, kann ich ignorieren. Das ist leider nicht so, das klappt nie.
Das klappt nie. Und deswegen glaube ich auch, ist auf der einen Seite diese Verfacharztisierung, nenne ich das, die wir haben. Inzwischen, wenn man nicht aufpasst, gibt es ja einen Facharzt für den rechten Außenmeniskus. Ja? Der guckt aber nicht mehr, ob du unten einen Plattfuß hast, der vielleicht am Knieschmerz schuld ist oder von oben Bandscheibenvorfall vielleicht einen Knieschmerz macht. Das ist ganz schlimm. Also ich finde das wirklich zunehmend schlimm, diese Verspezialisierung. Und es funktioniert auch nicht. Es funktioniert nicht, wenn du das so solitär nimmst, weil wir sind nun mal Biomasse. Und wir denken und wir fühlen, wir leben, wir essen, wir schlafen, wir bewegen uns, der eine mehr oder minder gut als der andere, vielleicht ein bisschen anders. Das geht nicht, dass du nur Blutwerte guckst oder nur ein MRT schaust oder nur, ihr habt ja wahrscheinlich Psychosomatik-Scores, die man dann mit Punkten
beziffert. So ist es, wir fragen mit Fragebögen und so weiter, um zu erfassen, wie belastet jemand ist und auf welche Art und Weise derjenige belastet ist. Und das ist, rennst du bei mir sozusagen offene Türen ein, wenn du sagst Biomasse, denn diese Biomasse muss ja irgendwie navigieren durch diese Welt. Und das tut sie nicht auf biologischer Ebene alleine. Ne?
Niemals.
Sondern das tut sie als ganzer Mensch. Und da hilft die ganze psychosoziale Dimension enorm dabei, das, was im Körper passiert, was mir ermöglicht, mich in dieser Welt überhaupt ständig wechselnden Veränderungen, Situationen, Bedingungen anzupassen, da hilft das Psychosoziale enorm, den Körper darauf einzustimmen und sozusagen die richtige Biologie an den Start zu bringen, die richtige Biomasse zu mobilisieren, um in einer bestimmten Situation zurechtzukommen. Und manchmal klappt das eben nicht und da sind wir beim Schmerz und bei vielen anderen Krankheiten.
Also ganz häufig ist ja so, dass ich Patienten bekomme, die waren schon bei ganz vielen verschiedenen ärztlichen Kollegen mit Rücken zum Beispiel. Ich bin jetzt auf Rücken etwas mehr spezialisiert. Und dann hieß es, sie müssen jetzt, hilft gar nichts mehr, zum Psychosomatiker gehen. Landen die dann bei dir?
Im Idealfall ja. natürlich nicht immer. Denn oft ist das Thema Psych und auch wenn es bei Psychosomatik drin steckt, ja immer schon stigmatisiert und auch ein Stück weit mit einem Missverständnis belegt. Ne? Sowohl von dem Kollegen, der da jetzt überwiesen hat, ne? Ich finde nichts Somatisches, also muss es psychisch sein.
Psychosomatik, richtig.
Ne, der meint eigentlich nicht psychosomatisch, ne, sondern der meint eigentlich psychogen. Und psychogen, ne, nur von der Psyche ausgelöst und nur über die Psyche behandelbar, ist nichts. Also fast nichts auf dieser Welt.
Sehr gute Aussage. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Sehr
psychosomatisch meint was ganz anderes. Psychosomatisch meint genau das, die psychische Belastung und die körperliche Belastung, die greifen ineinander. Im schlechten Fall verstärken die sich gegenseitig. Mhm. Und zwar sowohl biologisch als auch psychisch. Mhm. Und im besten Fall kann ich das als Hebel benutzen, um beide Seiten zu verbessern. Ja, also ein guter Psychosomatiker, der versteht auch was vom Körper, der versteht auch was von der körperlichen Erkrankung. Ne? In der Regel gibt es ein irgendwie geartetes, wir sagen gerne Korrelat dazu, also einen körperlichen Befund, der gleichzeitig da ist mit der psychosozialen Bedeutung, die dieser körperliche Befund hat. Ja, das muss eigentlich zusammen behandelt und zusammen betrachtet werden. Und wenn wir da hingehen und sagen, naja, also wenn ich für den Schmerz keine körperliche Ursache finde, dann gehe ich jetzt mal nur auf die Psyche, machen wir auch einen Fehler. Ja?
Sehr gut. Ich würde es einmal versuchen, für die Hörerinnen und Hörer zu bebildern. Also sagen wir mal, zu mir kommt jetzt jemand mit sehr stark verspannten Nacken. Ganz häufig habe ich das. Und es ist sicherlich nicht rein körperlich, dass der Muskel so verspannt ist. Aber ich kann das natürlich auf körperlicher Ebene gut erfassen. Und es ist auch nicht rein seelisch, psychisch, dass der Mensch, ich sage jetzt mal, hier Stress hat und vielleicht Themen hat. Aber auch das kann man ja relativ gut abfragen, wenn man dafür offen ist. Und ich hätte jetzt zwei Möglichkeiten, im Idealfall daran zu gehen. Also entweder der Patient bekommt von mir die Wärme, Massage zum Muskel relaxieren, lockern, lösen. Und dabei könnte auch gleichzeitig der Stress und die Seele sich entspannen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder er könnte vielleicht auch über die andere Möglichkeit reingehen, über Seele und Psychologie, vielleicht mit Entspannungstechniken oder verschiedenen Möglichkeiten im Kopf locker zu lassen und würde dann reaktiv auch die Muskeln mit beeinflussen können. Hast du das gemeint mit? Greift ineinander und man könnte von beiden Seiten rangehen.
Jein, denn das ist eigentlich fast dieselbe Seite, die du da beschreibst, nur dass die Sache mit der Massage passiv ist, ne? Und da kommt ja auch Beziehung mit rein. Ich werde angefasst von jemandem.
Ja, finde toll.
Und die Entspannungstechnik, die du vorschlägst, ist aktiv. Das mache ich selber. Aber beides zielt eigentlich darauf an, erstmal über Entspannung den Muskel zu entspannen. Und ich würde, glaube ich, noch eine Stufe vorher wissen wollen, was verspannt denn hier alles meinen Muskel? Ist das Schlaf am Schreibtisch sitzen, was wir eben gerade schon hatten und Co. Oder ist das auch, mein Chef kommt rein und sagt eigentlich, ich bin immer noch nicht fertig mit dem, was ich fertig machen soll und überhaupt ist das alles Mist, was ich da treibe. Also in der Regel habe ich ja, wie gesagt, so eine Mischung aus beidem. Ja, da sitzt der Chef sozusagen mit der Hand in meinem Nacken da.
Auf jeden Fall.
Und dann ist eben sozusagen die Frage, aus welchem Winkel habe ich denn selber schon mal versucht, das zu verbessern und was hat mir schon mal geholfen? Also wo habe ich einen Ansatzpunkt? In der Regel haben wir die Lösung ja irgendwie schon in uns. In der Regel wissen wir eigentlich, was geht, was verbessert. Und das ist für mich immer das Wichtigste, herauszufinden, was sind die verschiedenen Auslöser, was kommt zusammen und wo habe ich schon einen Hebel in der Hand und weiß, wenn ich das mache, wird eigentlich was besser. Weil dann habe ich eigentlich schon den Punkt, wo der Patient, die Patientin selber aktiv werden kann, gefunden.
Also den Chef höre ich ganz oft. Jetzt kannst du aber natürlich leichter dir eine Wärmflasche in den Nacken legen, als einen Chef wegmachen. Wie könnte man denn da ansetzen?
Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie tiefgreifend das Problem mit dem Chef ist. Ne? Ich kann natürlich einfach Pech haben. Ich habe einen malignen Chef und kann das nicht ändern. The Worst-Case-Szenario, ich brauche halt einen neuen Job.
Ja, oder Best-Case-Szenario.
Oder Best-Case-Szenario, wenn ich es hinkriege, einen guten neuen Job zu finden. Ne? Oder aber, ne, ich habe eigentlich per se Angst vor Autoritätspersonen, weil ich in meiner Biografie da viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und mir fällt einfach kein Satz ein, wie ich da mal antworten kann, so dass mein Gegenüber merkt, ich sitze da nicht so und warte sozusagen auf den nächsten Druck und traue mich auch nicht gegen den zu wehren, sondern auf einer Augenhöhe komme. Das ist ja in der Regel so, dass sich das auch ein bisschen gegenseitig bedingt. Und es hat was damit zu tun, wie rufe ich in diesen Wald hinein? Was für eine Beziehung biete ich meinem Chef eigentlich an? Biete ich dem an, dass man mich gut treten und quälen kann? Oder biete ich dem an, dass ich jemand bin, vor dem man besser auch ein bisschen Respekt hat? Das geht ja ein bisschen Hand in Hand. Das macht ja keiner mit Absicht, aber wir haben da oft Muster tief verinnerlicht, die dann in bestimmten Triggersituationen eben auch zum Tragen kommen. Und die kann ich oft nur mit viel Geduld ändern. Da muss ich andere Erfahrungen machen und solche anderen Erfahrungen kann man oft in der Psychotherapie machen.
Habe ich dich richtig verstanden, dass du diese Nackenschmerzen mit einem guten Satz behandeln könntest, wenn der Patient einen guten Satz hätte?
Ja, das wäre so die Hoffnung, dass wir so mit magischen Sätzen weiterkommen. Ein Stück weit stimmen die auch. Also man hat ja dann auch so Grundüberzeugungen, die da viel, viel ausmachen. Aber das reicht eben nicht, sich das im Kopf vorzunehmen, sondern das muss auch im Körper ankommen. Und die kommt im Körper oft nur an, die Überzeugung, dass ich zum Beispiel in der Lage bin, mal Nein zu sagen und es dann auch gehört wird. Das hat was mit der Erfahrung zu tun, ob ich das auch mal irgendwo sagen konnte und es kam an und wurde gehört. Das ist eben das, was ich dann oft, ich nenne das auch gerne mal, oder wir nennen das gerne im Psych-Kontext auch Nachbeeltern. Ne? Das ist so eine Situation, die ich einfach nochmal üben und lernen muss.
Dass ich gute Erfahrungen mache mit, ich sage Nein und es passiert was Gutes und nicht was Schlechtes.
So ist es, ne? Also, dass ich gute Erfahrungen mache damit, dass der Satz, den ich mir vornehme, auch tatsächlich eine Realität bekommen kann.
Was wären denn so typische, unbewusste sicherlich Sätze, die den Chef einladen, auf mir rumzuhacken?
Da gibt es, glaube ich, für jeden einen anderen Satz, ne? Und wenn man da mal so in sich geht und ne, jeder hat schon mal eine Erfahrung gemacht mit einer Situation, wo er Tage später dachte, Mensch, wenn ich das gesagt hätte, dann wäre das anders gelaufen.
Ja, Schlagfertigkeit ist das, was abends im Bett einem einfällt, richtig?
Genau. Ne? Und das ist eigentlich immer genau das, worum es geht, ne? Dass diese Schlagfertigkeit eben eine kleine Ecke vorher kommt, dass man, das kann man.
Aber ein unbewusster Satz, der die, sag ich mal, nicht so netten Chefs einlädt, auszunutzen oder Druck zu erzeugen. Mir geht's jetzt um Bewusstsein. Hast du da Beispiele für uns?
Ja, aber die kennt jeder, ne? Ich bin das sowieso nicht wert, ich kann das sowieso nicht, was ich mache, ist nie gut genug und so weiter. Ne? All die Sätze, die wir aus den depressiven Köpfen kennen, sozusagen.
Die wir uns selber sagen, ne? Also du meinst jetzt nicht einen Satz, den ich meinem Chef sage, sondern eher, was ich so intern mit mir selber kommuniziere. Ja. Was wären denn gute, schöne Sätze, nur mal so als Angebot wie beim Buffet, die es drehen könnten?
Ja, wenn die so helfen würden wie ein Pflaster, ne, dann würde das jetzt total sinnig sein, solche Sätze zu sagen. Aber ich glaube, das Wichtigste da ist eben wirklich, dass man den eigenen Satz findet. Aha. Und dieser eigene Satz irgendwie auch verankert ist mit was man im Körper spürt dazu. Also wenn man einen Satz findet, wo man schon körperlich merkt, da lasse ich jetzt plötzlich los. Ne? Da Aha. kann ich plötzlich seufzen und mich zurücklehnen. Da bin ich plötzlich ganz bei mir. Das sind so Sätze, die funktionieren.
Das heißt, ich suche Sätze und achte mal darauf, wie mein eigener Körper reagiert, wenn ich die denke oder sage.
Ganz genau.
Sehr schön. Das finde ich sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ja. Und wie erkenne ich denn jetzt den feinen Unterschied zwischen einem guten Stress, also so Trainingsstress nennst du das, glaube ich, in deinem Buch, ne? Und krankmachendem Stress. Also richtig. Also mein Gedanke war auch sehr lange, Stress ist erstmal grundsätzlich schlecht. Wie erkenne ich denn den Unterschied? Es gibt einen Unterschied, richtig?
Es gibt in jedem Fall einen Unterschied. Und wie bei fast allen Sachen, die gut oder schlecht sind, ja, Gift ist sozusagen eine Frage der Dosis. Und das ist auch beim Stress so. Merkt man es an der Wirkung. Und zwar am Symptom, wenn man so will. Ne? Also der schlechte Stress, der macht seelisch wie körperlich was mit mir, was ich auch merke als unangenehm und nicht schön. Ne? Also wenn ich Stress habe, den ich nicht mehr schaffe zu beherrschen, dann merke ich das erstmal in den ganz simplen Sachen. Also die Grundfunktionen funktionieren nicht mehr optimal. Ich stehe morgens auf und bin nicht erholt, sondern zerschlagen. Wäre so ein Symptom, an dem ich merke. Ne? Und das passiert nicht einmal, sondern das passiert ne, immer wieder regelmäßig.
Was noch?
Oder ne, ich esse, ich weiß genau, ne, dass es mir gut tut, wenn ich bestimmte Nahrungsmittel, ne, also wenn ich ordentlich Gemüse esse, wenn ich nicht so viel Kohlenhydrate, das wissen wir alle, ne? Wir kennen alle die Gefahr von Chips.
Aber ich habe nichts gegen Kohlenhydrate. Ich möchte nur, dass die biologisch gewachsen sind vorher.
Ja, und auch im richtigen Maß und mit anderen Sachen zusammen. Ne?
Ja.
Also wenn ich da draußen im Wald lebe, ne, dann gibt es das halt nicht, dass ich nur Brot zur Verfügung habe. Nee. Sondern dann muss ich mich von der Vielfalt ernähren. Und dafür sind wir ursprünglich mal gebaut worden.
Richtig.
Also diese tolle Situation, die wir jetzt haben, wo ich an jedem, also ja noch nicht mal um die Ecke gehen muss zum Laden oder zum Restaurant, sondern auf einen Knopf drücken kann, literally auf meinem Handy und das Essen kommt zu mir, das schöne Richtig. Hochkalorische. Ja. Das ist natürlich eine Situation, für die sind wir eigentlich ursprünglich gar nicht gemacht. Das ist sozusagen eine Dauerbelohnungssituation. Ne?
Die führte zu Dauerzivilisationskrankheiten, richtig.
Genau, und die führt zu Dauerzivilisationskrankheiten. Und obwohl wir das wissen, ne, kognitiv, der Kopf sagt uns ja, das ist nicht gut, jeden Abend Pizza, nein. Ne? Gibt es so Phasen, wo das vielleicht dem einen oder anderen schwerfällt?
Ja, das Wissen reicht.
Ne? Wissen
genau, das sei ja immer. Wissen reicht nicht. Wissen gibt es im Internet. Wissen und Intelligenz ist zunehmend weniger wert. Aber verstehen, fühlen und dann in die Handlung kommen, das macht einen Unterschied.
Ganz genau. Und wenn ich schon mal wahrnehme, ne, dass ich da offensichtlich mir was vornehme, was ich gar nicht einhalten kann, ist das auch ein Symptom. Ja, ich krieg's nicht hin.
Fühle ich dann, also zerschlagen morgens, hast du gesagt. Es könnte,
zerschlagen
also
morgens.
Ich merke, ich wenn ich sehr, gestresst bin, da merken die anderen was wahrscheinlich, aber wenn ich sehr gestresst bin, mir wird schlecht, ich habe keinen Hunger, ich kann nichts essen, habe Bauchschmerzen. Ja,
genau, das ist die andere Seite dieser Medaille, genau. Ne, also der eine ist zu viel, der andere kann gar nicht essen, ne, das geht in beide Richtungen. Also am Essen merke ich es, am Schlaf merke ich es, an der Bewegung merke ich es. Ne?
Was merkst
also,
du da?
Interessanterweise gibt es eben die einen, die dann mit Bewegung versuchen, alles zu lösen und in die Übertrainiererei gehen und die anderen, die vom Sofa überhaupt nicht mehr hochkommen, ne? Oder am Schreibtisch sitzen bleiben oder am sonst wie gearteten digitalen Gerät sitzen bleiben und gar nicht mehr merken, dass der Nacken sich verspannt, dass der Hunger sich einstellt, dass die Füße schwitzen etc. Ja? Also die ihren Körper fast vergessen in der Tatenlosigkeit. Also das sind so Symptome, an denen wir das ganz einfach merken können. Und du hast es gerade schon so schön angesprochen und du hast gesagt, wenn ich zu viel Stress habe, dann merken es die anderen. Korrekt. Die anderen merken das auch. Ja? Das ist ganz klar. In dem Moment, wo ich plötzlich Leute anfahre, die ich nie anfahren würde, wo ich in Situationen sauer reagiere, wo ich nicht sauer reagieren würde, da merke ich meine Anspannung natürlich auch. Und oft merke ich es aber erst daran, dass ich angespannt bin, dass die anderen sagen, was ist mit dir los?
Ich hatte mal so einen Chef in der Praxis, der wurde morgens zwischen 8 und 10 zunehmend angespannt. Ich habe nie verstanden, warum. Und dann ist er relativ pünktlich zwischen 10 und 11 einmal durch die Praxis, hat jeden angeschissen. Also war wirklich wie einer, der so rumgeht und alle Kugeln so in Bewegung bringt oder Kreisel in Bewegung bringt. Und danach war der für Stunden eigentlich nett. Fand ich furchtbar spannend. Das war ja furchtbar, ich war nicht lange da, fand ich aber furchtbar. War spannend. Das wirst du wahrscheinlich jetzt viel besser erklären können. Für mich war das so in der energetischen Wahrnehmung. Der hatte eben eigenen Stress, wusste nicht wohin damit, hat es an allen Mitarbeitern ausgelassen. Danach ging es ihm gut, dann hat es die Mitarbeiter.
Ich würde mal sagen, da hat in jedem Fall auch keiner mehr Anforderungen an ihn gestellt. Ne? Wäre so eine Vermutung, die man anstellen könnte.
Da habe ich nie drüber nachgedacht.
Hat er nach 2 Stunden Arbeit eigentlich schon zu viel gehabt davon und hat diesen Dampf abgelassen. Oder ein anderes Beispiel wäre, hat er vergessen zu frühstücken. Vielleicht ist er gereizt und dann auf dem Weg in den Kaffeeraum und dann hat er endlich gefrühstückt und dann war es gut. Mir würden verschiedene Lösungen...
Mit Frühstück hat das gar nichts zu tun. Also mit den Anforderungen ist super. Danach ist natürlich die nächsten 4 Stunden keiner mehr reingegangen und hat irgendwas gefragt. Ne? Mhm.
Ja, und das erleben wir in der Medizin ja zum Beispiel auch ganz oft. Ich kriege das sehr häufig von Patienten, Patientinnen erzählt, dass sie mit einem komplexen Problem zu einem Arzt gegangen sind, der sie angeschnauzt hat und gesagt hat, jetzt stellen Sie sich nicht so an oder jetzt lassen Sie mich mal meine Arbeit machen, solche Argumente. Und dann hat man sich natürlich nicht mehr, das höre ich immer wieder.
Boah.
Das sind natürlich auch so Situationen, da schafft man sich Ruhe durch die Aggressivität, aber löst natürlich keinerlei Problem.
Vielleicht verschlimmert man sie sogar. Ne?
So ist es.
Wie fühlt sich das an, wenn ich guten Stress habe? Hast du ein Beispiel?
Wenn ich guten Stress habe, da gibt es viele verschiedene Begriffe dafür, wie man das, ne? Also manche sprechen von Flow zum Beispiel. Mhm. Da merke ich, ich kann gut nachvollziehen, was in anderen los ist, aber es tangiert mich nicht im Sinne von, ich leide nicht mit. Da merke ich, dass mein Körper die Sachen machen kann, die ich gerne hätte, dass er sie machen kann. Da merke ich, dass ich in der Lage bin, ne, so ins Bett zu gehen und morgens wieder aufzustehen, dass mich das erholt. Ich merke es eigentlich an Wohlbefinden in allererster Linie, rund um Wohlbefinden.
Also würdest du das im Flow-Sein auch als einen Stress bezeichnen, als einen guten Stress?
So ist es, ne? Wenn ich im Flow bin, dann habe ich sozusagen eine gute Balance zwischen dem, was da an Anforderungen von draußen reinkommt und von dem, was ich an Möglichkeiten habe, mit diesen Anforderungen gut umzugehen. Ja, und also nichts tun ist ja in der Regel auch nicht besonders befriedigend. Ne? Das Extrembeispiel, das kennen wir, ist das Kaspar-Hauser-Experiment, wo man Kinder versucht hat, ohne jede Anforderung und ohne jeden sozialen Bezug, das geht nicht. Ne? Das überleben wir nicht. Wir brauchen ein gewisses Maß an Stress, um zu leben.
Ja, also ist ja in der Natur, finde ich, völlig klar, überall in der Biologie, damit Sachen wachsen können, transformieren können, sich weiterentwickeln können, braucht man diese Anforderungen. Ne? Ist ja in der Orthopädie ganz klar, benutzt du deinen Knochen nicht, wird er osteoporotisch, benutzt du deinen Muskel nicht, schmilzt der weg. Was ich nicht verstehe, ist übrigens, mein Fett benutze ich auch nicht, das bleibt aber, das finde ich ein bisschen gemein.
man könnte auch sagen, dein Körper speichert die Erfahrung ab, dass er ab und zu mal eine Energiereserve braucht und dann ist es gut, wenn er die schon im Vorratsschrank hat. Also das
ist das Vorratsschrank am Oberschenkel.
Genau, wo wir so von den Optimierungsgedanken wegkommen müssen. Ne? Also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo das Wachstum immer noch der zentrale Gedanke ist. Es muss immer zu Wachstum, Verbesserung, Verstärkung und so weiter gehen, damit es vorangeht.
Ja.
Und also ganz ehrlich, das Leben ist nicht endlos optimierbar. Mein Körper, meine Seele sind nicht endlos optimierbar. Also ein Stück weit gehört zu einem gesunden Trainingseffekt auch, dass ich sozusagen den gut einpassen kann in das, was möglich ist.
Ja, sagt eine Frau, die die höchste Auszeichnung im Medizinischen erreicht hat, nämlich einen Professorentitel und direkt zweifach Ärzte gemacht hat. Warst du irgendwann an dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, weiter optimieren geht nicht? Oder warst du gerade im ganz anderen Thema? Jetzt kann ich nur noch Präsident werden.
In jedem Fall. Und all das, was ich da gemacht habe, habe ich allerdings auch nie mit dem Ziel gehabt, irgendwo an der Spitze zu stehen, sondern weil mich immer die Neugier getrieben hat.
Also nicht, um dich zu optimieren oder deine Behandlung zu optimieren, sondern weil du es spannend findest?
So ist es.
Ah, das finde ich sehr interessant. Und damit ist es Eustress oder Trainingsstress. Also hast du dich gut dabei gefühlt meistens.
Ganz genau. Ne? Damit war das Ziel in meiner eigenen Hand. Und darum geht es beim Stress auch ganz oft. Kann ich selbst entscheiden, was ich da tun will und tun überhaupt mache? Oder entscheidet das jemand anderes für mich? Das ist ein ganz wichtiger Faktor beim Auseinanderklamüsern, ob der Stress mir gut tun wird oder nicht.
Also nehmen wir als ganz wichtiges Learning jetzt schon mal mit. Es spielt einen großen Unterschied, ob ich das bewusst selber so entscheide, was ich da möchte. Also du hast gerade Buch geschrieben, das musstest du ja sicherlich abgeben zu einem bestimmten Datum. Das ist eine Deadline. Es macht einen Unterschied, ob du die Deadline selber setzen kannst oder man sie dir setzt, richtig?
So ist es.
Wenn ich eine gesetzt bekomme, habe ich dann trotzdem noch eine Möglichkeit, gesünder damit umzugehen?
In jedem Fall.
Wie?
Also wenn ich eine gesetzt bekomme, kommt es ja erstmal darauf an, dass ich so ein bisschen abgleiche. Ne? Habe ich die Ressourcen, um die Deadline zu schaffen? Das kann ich mir ja vorher überlegen. Ne? Also habe ich die Zeit, habe ich die körperliche Fitness, bin ich geistig irgendwie gerade auf der Höhe oder abgelenkt durch andere Belastungen, was weiß ich, habe ich gerade zu pflegenden Angehörigen im Haus, dann fällt es mir vielleicht schwerer, ein Buch zu schreiben. Oder besonders leicht, weil ich dann schön ablenken kann. Also das ist so ein bisschen die Frage, kann ich das nicht abgleichen, was ich mir vornehme und was ich an realen Ressourcen zur Hand habe? Also das hilft immer schon sehr gut, wenn man so einen Realitätscheck geübt hat und ganz gut kann.
Gut.
Und wenn man da aber immer so ein bisschen, ne, also das ist ja auch fast schon was Menschliches, ne, also sich mehr vorzunehmen, als man leisten kann. Das ist ja für viele,
kommt auf den Menschen
für viele
an.
So eine Art Grundprinzip. Genau, es ist ja für viele so eine Art Grundprinzip, um sich mal über die Grenzen hinaus anzutreiben und da den Regler an der richtigen Stelle zu haben, ne, also nicht eine zu große Differenz zwischen das möchte ich und das kann ich zu schaffen.
Das heißt, der Regler an der richtigen Stelle, den kann ich überprüfen durch einen Realitätscheck.
So ist es.
Sehr gut. Finde ich wichtig. Nehmen wir als Learning mit, auf jeden Fall. Welche Rolle spielen soziale Beziehungen und vor allem auch Bindungen denn konkret, wie ich Stress erlebe oder du? Also wie wir Stress erleben und verarbeiten. Was haben denn die sozialen Beziehungen damit zu tun?
Ganz, ganz viel.
Werbung. Weißt du, wie du dir im Sommer ganz viel Stress sparen kannst? Sei vorbereitet. Denn egal ob Picknick, Grillabend, Balkon oder Schwimmbad, ich habe für dich meinen Lieblings-Snackpartner am Start, koro.com. Und bei Koro findest du alles, was den Sommer kulinarisch besser macht. Von salzigen Edamame und knackigen Nussmixen bis zu Trockenfrüchten, die nicht schmelzen und immer frisch und lecker bleiben. Ideal für unterwegs, im Büro oder beim Sport. Und mein Tipp als Orthopädin, die gerösteten Maiskörner und Nussmixe liefern dir gesunde Energie, Mineralstoffe und Proteine, die du gerade an heißen Tagen brauchst. Was mich begeistert, Großpackungen, viel Auswahl, transparente Qualität, alles vegetarisch oder vegan. Schau dich mal um und entdeck, wie einfach und stressfrei leckerer und gesunder Genuss sein kann. Und mit meinem Code Gesundheit kannst du dir nochmal 5% Rabatt sichern. Schau doch mal auf koro.com und alle Details, den Link und den Code findest du wie immer auch nochmal in meinen Shownotes. Werbung Ende.
Also ich sage gerne, wir Menschen sind soziale Tiere. Wir können ohne soziale Beziehung nicht.
Ja.
Aber interessanterweise, gerade weil wir ohne sie nicht können vielleicht, sind die sozialen Beziehungen, die wir haben, auch mit die größte Gefahr oder die größte Stressquelle, die wir kennen.
Erklär mal.
Also Gewalt, die ein Mensch einem anderen antut, ist das so ziemlich das Schlimmste, was zwischen zwei Menschen passieren kann oder was mir an Stress passieren kann. Ja, also eine Umweltkatastrophe mitzuerleben ist auch ein großer Stress und kann nachhaltig wirken, aber einen sexuellen Übergriff ausgesetzt zu sein zum Beispiel, ist tatsächlich oft noch stressiger. Und an der Stelle wird es aber eben auch spannend, weil in Beziehung kann ich eben ganz, ganz viel lernen und üben.
Okay.
Und in Beziehung lerne und übe ich schon ganz von Start an, also ab ab Geburt oder eigentlich schon in der Schwangerschaft übe ich die Sachen, die in meinem Körper stattfinden und die Symptome machen, die Signale setzen, zu interpretieren und einzuordnen. Da ist ganz viel, das ist ganz wichtig für die Art und Weise, wie ich mit Stress später umgehen kann. Kann ich zum Beispiel interpretieren, was da passiert, wenn mein Herz rast, wenn ich schwitze, wenn der Bauch anfängt, nervös zu werden und so weiter? Kann ich das einordnen? Weil meistens wird das, ne, ist das eine wichtige Frage? Ist das eine große Gefahr, die da signalisiert wird? Ist das was, was ich bewältigen kann? Oder ist es eigentlich was, ne, was gleich wieder gut ist? Also ich finde so das schönste Beispiel, jeder hat schon mal ein Kind gesehen, das aufs Knie stürzt und sich das schön blutig schlägt und fürchterliches Geschrei anfängt. Und dann kommt jemand, der dieses Kind sehr, sehr gut kennt, nimmt es auf den Arm. Und das Kind hört schon nach 2 Minuten auf zu heulen, obwohl wir alle wissen, na, bis das nicht mehr wehtut, dieses Knie, dauert es bestimmt ein bisschen länger als die 2 Minuten.
Dauert länger.
Oder da kommt jemand anderes und sagt, ach, stell dich nicht so an, und das Kind heult die halbe Stunde.
Kann ja gar nicht.
Kann ja gar nicht wehtun, jetzt stell dich mal nicht so an und zick mal nicht so rum. Das heißt, in dem ersten Fall, ne, habe ich eine Beziehung, die gut ist und die, auf die ich mich verlassen kann. Und diese Beziehungsperson, die sagt mir immer mal wieder, der Schmerz ist gleich vorbei. Also fange ich an zu lernen, dass ich mich darauf verlassen kann. Wenn diese Person kommt und sagt, der Schmerz ist gleich vorbei, dann kann ich eigentlich jetzt schon aufhören, den Schmerz als Riesengefahrproblem, Alarm, gleich fällt mir das Bein ab, zu interpretieren, sondern ich weiß, ist unangenehm, halte ich aus, ist wirklich gleich vorbei.
Ja.
Ich lerne das.
Ja.
Und damit macht dieser Schmerz mir gar keinen Stress. Also meine HPA-Achse, die Cortisolausschüttung, Adrenalin wird für einen Moment aktiviert. Und dann geht's auch gleich wieder runter und die ganze Schmerzweiterleitung ans Gehirn, die wird nicht verstärkt dadurch, dass da noch mehr Nervenbahnen durch Neurotrophine gefördert werden etc. pp. Sondern wenn der Schmerz kommt, dann geht alles hoch an Stressachsenaktivierung, aber auch schnell wieder runter. Und im zweiten Fall, wo ich nicht gehört, nicht gesehen werde mit meinem Problem, nicht weiß, wie geht das weiter, bleibt das jetzt noch stundenlang, dass das so wehtut, fällt mir das Bein am Ende ab? Oder was passiert eigentlich? Da geht das Cortisol rauf und bleibt oben, da geht es nur Adrenalin rauf und bleibt oben. Da werden Neurotrophine ausgeschüttet und sorgen dafür, dass ich in Zukunft mehr Nervenfasern habe, die diese Haut und diesen Knochen und dieses Gelenk darunter versorgen und dann beim nächsten Mal Signale ans Gehirn schicken. Hier ist Verletzung, hier ist Gefahr, hier ist ein Problem. Also ich kriege sozusagen eine auch biologische Verstärkung der Schmerzwahrnehmung.
Und deswegen weinst du da eine halbe Stunde und nicht nur 2 Minuten.
Deswegen weine ich die halbe Stunde und verzweifle vielleicht sogar daran. Ja. Also das geht ja noch mal eine Ecke weiter als nur, tut lange weh, sondern im Sinne von, ich bin mit dem Rücken zur Wand und nichts wird helfen.
Auch im Sinne von, ich kann mir selber nicht trauen, weil ich fühle ja, dass das weh tut und dann kommt jemand und sagt, das kann ja gar nicht wehtun, dann weiß ich ja gar nicht, ob ich mir selber noch vertrauen soll in meinem Körper.
Ganz genau, ne? Und da kommen wir zu einem Begriff, den nennen wir Selbstwirksamkeit. Also mein Gefühl dafür, dass ich etwas für mich selber tun kann, wird total in Frage gestellt durch so eine Erfahrung.
Ganz wichtig. Du hast HPA-Achse, also du hast ganz viele tolle medizinische Begriffe gerade gesagt. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer waren weitgehend dabei, aber die HPA-Achse, die hätte ich gerne nochmal von dir erklärt.
Da habe ich ja auch die falsche Abkürzung gewählt, könnte man sagen. HPA-Achse ist nämlich eigentlich die Abkürzung für die englische Variante des Begriffs. Hypothalamus pituitary heißt nämlich die Hypophyse im Englischen. Hypothalamus pituitary adrenal axis heißt es im Englischen. Im Deutschen müsste das eigentlich ein Hypothalamus, Hypophysen, Nebenhirn, dritten Achse. Deutsche Worte sind immer dreimal so lang. Das heißt, so viel wie im Gehirn habe ich ein Organ und eine Drüse sitzen, wo Botenstoffe ausgeschüttet werden, wenn ich Stress habe, die dann ins Blut gehen und meiner Nebenniere sagen, mach mal bitte Cortisol. Und dieses Cortisol übernimmt dann sehr, sehr viele Funktionen im Körper.
Das kennen wir klassischerweise als das böse Stresshormon, das Cortisol. Ne? Cortisol ist immer böse. Der Orthopäde ist immer böse, weil der spritzt immer Cortison.
Da haben wir schon wieder eins der größten Missverständnisse. Vorhin hast du mich ja gefragt, was gibt's für Missverständnisse? Ne? Wir haben gesagt, böser Stress ist ein Missverständnis, es gibt auch guten Stress. Und so ist es mit Cortisol ganz genauso. Ja? Cortisol ist nicht per se böse, sondern ist ein unheimlich raffiniertes Zünglein an der Waage zwischen verschiedensten Reaktionen, die mein Körper braucht, wenn ich Stress habe und auf ihn reagieren möchte. Und anderen Reaktionen, sage ich jetzt mal salopp. Und wenn du als Orthopädin Cortisol in die Hand nimmst und ins Gelenk spritzt, dann sind wir sowieso auf einem ganz anderen Planeten, weil die Dosis an Cortisol, die du da reinspritzen kannst und quasi alles unterdrückt, Schmerz, Entzündung und Co., die kann mein Körper selber nie herstellen.
Auch wenn es nur 10 Milligramm wären, Triamcinolon zum Beispiel.
10 Milligramm Triamcinolon, keine Chance, dass dein Körper selbst jemals eine solche Menge an Cortisol oder Äquivalent von Cortisol ist, das ist ja selber kein Cortisol, überhaupt herstellen kann.
Und das ist die kleinste Dosis, die man kaufen kann. Ja, Wahnsinn. Und vor allem nicht lokal mir dann ins Kniegelenk ballern kann, wahrscheinlich.
Schon gar nicht das, genau. Ja.
Und was hat Cortisol denn, aus meiner Sicht ist lebenswichtig, das sage ich den Patienten auch gerne, dass ohne Cortisol würden wir gar nicht lange leben können.
Absolut.
Was nutzt es denn?
Was nutzt es im Sinne von, was bringt es?
Ja.
Oder
warum gibt
was
es Cortisol?
Was benutzt es?
Warum
gibt es Cortisol? Weil wir sonst tatsächlich nicht leben würden. Also ohne Cortisol gingen tatsächlich ganz, ganz viele Sachen nicht. Es ist nicht möglich, ohne Cortisol zu leben.
Korrekt.
Mehr oder weniger. Und das liegt daran, dass Cortisol so eine zentrale Rolle hat in allem, was ich mobilisieren muss, um mich anpassen zu können. Also eine Stressreaktion ist eigentlich erstmal eine Anpassungsreaktion. Ich muss mich an das, was an Anforderungen aus der Umwelt, aus meinem eigenen Körper auch kommt, muss ich mich irgendwie anpassen können. Ne? Schon aus der Pubertät rauskommen ist ein Anpassungsprozess.
Ja, Pubertät überleben ist ja auch schon.
Also wir verändern uns permanent, unsere Umwelt verändert sich auch permanent und das muss ununterbrochen irgendwie miteinander abgeglichen
werden. Angepasst werden. Also kurzes Beispiel für die Hörer. Ich gehe raus, mir ist eiskalt, da habe ich ja körperlichen Stress und das macht der Körper extra und das ist auch super so, damit ich mich wärmer kleide, damit ich überlebe oder wenigstens nicht krank werde. So grundsätzlich erstmal was Gutes. Ich komme in Bewegung.
Ja, genau. Und du hast schon gerade angesprochen, ne, dass der Stress an der Stelle was Kognitives angestoßen hat. Ne? Mhm. Ich habe schon mal in der Erfahrung gelernt, wenn ich mich warm anziehe, ist nicht so kalt.
Bisschen besser,
ja. Dann mache ich das auch. Ne? Und gleichzeitig macht der Körper selber ja aber auch was. Ne? Der fängt an, die Muskeln zittern zu lassen.
Genau.
Der fängt an, Zucker zu mobilisieren aus der Leber, aus anderen Speichern. Erstmal aus den schnellen, wo es ganz schnell rauskommt, dann aus den langsamen, wenn es länger andauert. Das ist alles Cortisol. Ja? Und das Cortisol geht sogar noch ein Schrückchen weiter und sagt dann, okay, jetzt verbrauche ich hier ganz viel Energie. Na, dann schalte ich auch gleich mal die Suche nach Essen wieder ein, weil demnächst werde ich wohl die Speicher, die ich hier gerade aufbrauche, wieder auffüllen müssen. Ja, also das heißt, da passiert also ganz, ganz viel gleichzeitig. Und da passiert sogar noch was. Interessanterweise, diese akute Stresskälte, der sorgt auch dafür, dass mein Immunsystem sich verändert. Der sorgt auch dafür, dass plötzlich ganz bestimmte Zellen der Immunantwort parat stehen, weil dieser Kältestress bedeutet ja auch, ich gehe da raus in die Welt und setze mich plötzlich in einer neuen Umgebung, vielleicht einer Gefahrensituation, vielleicht gehe ich auf die Jagd, setze mich also in einer neuen Umgebung aus. Da sind vielleicht auch neue Keime.
Mhm.
Und das heißt, der akute Stress, der mobilisiert immer einen bestimmten Teil der Immunantwort.
Spannend.
Und zwar den Teil der Immunantwort, der auf neue Keime ganz schnell reagieren kann, den sogenannten angeborenen Arm der Immunantwort. Also da macht es wirklich Sinn, sich das mal klar zu machen, was brauche ich alles, wenn ich Stress habe. Ich muss schnell laufen können, ich brauche viel Sauerstoff, ich brauche viel Energie und ich brauche eine Immunantwort, die schnell und schmutzig alles abwehrt, was da von draußen reinkommt, ohne dass ich das groß kenne. Weil es könnte neu sein. Und all das kann das Cortisol gleichzeitig moderieren und noch die Kognition dazu, ne, dass ich mir die Situation einpräge und weiß, das hilft mir jetzt.
Das finde ich völlig spannend, also super spannend, weil es ganz viel Orthopädie auch erklärt. In der Orthopädie haben wir ganz viele Reiztherapien, zum Beispiel Kälte, Kälteschock, Eiskammer, ne, ist jetzt gerade ganz angesagt, oder Wechselduschen. Das sind ja alles aus meiner Sicht Reize. Der gute alte Herr Kneipp hat das ja schon gewusst, dass wenn wir durch eiskaltes Wasser Waden hochlaufen, dass das wirklich das Immunsystem stärkt und was anregt. Das ist ja im ersten Moment alles erstmal Stress für den Körper und dann mit einer guten Reaktion auch aufs Immunsystem bezogen, dass wir stärker werden und gesünder werden.
Genau, das ist Stresstraining.
Ja.
Im Prinzip ist die Kneippkur ein Stresstraining und auch die Kneippkur könnte nach hinten losgehen, wenn ich mich ununterbrochen mich hier stresse,
ja.
und morgens, mittags, abends irgendwie Kälte reite, dann kann ich mich auch schön in den Burnout reinmanövrieren.
Ja.
Ja. Also auch da, ne, ist das gute Toxin Kälte will auch gut dosiert sein.
Die Dosis macht das Gift. Apropos
genau.
Dosis. Ich habe jetzt einen Überblick, so ähnlich wie du, mehr als 2 Jahrzehnte Medizin. Und empfindest du das ähnlich wie ich, dass die Menschen zunehmend gestresst sind? Tatsächlich ernster. Nicht, weil es schick ist oder modern, darüber zu reden, da können wir auch nochmal streiten, aber ich habe den Eindruck, dass die Leute zunehmend erschöpft und gestresst sind.
Das ist eine wirklich gute und nicht leicht zu beantwortende Frage, weil da so viele verschiedene Sachen reinspielen. Ich werde die tatsächlich auch sehr oft gefragt. Und dann komme ich auch mal mit einem etwas abwegigen, altmodischen Beispiel, nämlich als ich meine Kinder in Berlin-Mitte in die Schule geschickt habe, da mussten die an einem ziemlich stressigen US-Bahnhof umsteigen, Eberswalder Straße. Mhm. Und ich wurde sehr hinterfragt, wieso ich also das zulasse, dass meine Kinder da alleine zehnjährig irgendwie Rabenmutter an so einem U-Bahnhof umsteigen, wo man morgens um 8 in Berlin also noch Betrunkene antreffen kann. Mhm. Und dann habe ich meine Kinder gefragt, ist das ganz schlimm, und hat mit denen das erstmal geübt und gesagt, nach dem dritten Tag haben die gesagt, Mama, kannst du mal aufhören mit uns zu üben, das stresst uns total, dass du mitkommst. Und dann ist es voll peinlich hier, ja, ich kann das alleine. Und dann habe ich die Geschichte meinem Vater erzählt, der ist ein alter Psychiater war. Und dann hat der gesagt, ach, das ist ja interessant, das finden die stressig. Ja. Du, ich erzähl dir mal, wie mein Schulweg im Zweiten Weltkrieg war. Das war so auf dem Land. Oh Gott. Und ich musste ziemlich lange laufen in die Schule. Und da gab es immer so Hügel. Und das war in Norddeutschland. Und da konnte man, also konnten die englischen Tiefflieger konnten da rüberfahren. Und manchmal kam das vor, dass halt so ein englischer Tiefflieger auf meinem Schulweg irgendwie da drüber flog und vor sich hinschoss. Naja, und dann, die waren aber ziemlich langsam, ne? Und das hat man dann schnell gelernt, wenn man sich hinter den Hügel legte, ne, dann konnte der einen nicht erreichen und dann drehte der irgendwann und dann musste man halt schauen, dass man auf die andere Seite vom Hügel kam und dann konnte der einen auch erreichen. Ich habe das nie als Stress empfunden.
Und Leben, wir sprechen von ernsthafter Lebensgefahr.
Wir sprechen von ernsthafter Lebensgefahr eines 10-jährigen Schuljungen. Ja? Und dann dachte ich so, naja, haben wir jetzt tatsächlich mehr Stress als andere Generationen, das wage ich mal in den Raum zu stellen, aber den Begriff Stress gab's zu dieser Zeit
noch gar nicht. Wir empfinden es auch anders.
Mein Vater da
genau.
Also der Begriff ist ja erst 1950 überhaupt auf den Markt gekommen, sag ich jetzt.
Der Begriff Stress?
Der Begriff Stress.
Ach, den gibt's ja. Gibt's etwa so lange wie Antibiotika erst, wie Penicillin. Ach, das ist ja interessant.
Und natürlich hat das also viel damit zu tun, dass wir überhaupt erstmal eine Sprache dafür jetzt haben und auch immer mehr verstehen, was da passiert. Dass gefühlt mehr Leute Stress haben. Aber gleichzeitig muss man schon sagen, seit der Pandemie und jetzt auch in der aktuellen politischen Situation erlebe ich das auch so, dass insgesamt so die Grundreizbarkeit irgendwie anzusteigen scheint und die Überlastung vieler Leute anzusteigen scheint.
Ja, also das ist ein Eindruck, den ich habe und verbunden auch mit dem Eindruck, dass Leute nicht mehr so belastbar sind. Also ich hab da so, ich bin ja pragmatische Orthopädin, ich habe da mal so ein Beispiel, einer, der sich schon dreimal das Bein, zweimal den Arm und die Wirbelsäule gebrochen hat, der wird, wenn er sich dieses Knie aufschlägt, was wir eben besprachen, nicht sonderlich gestresst sein. Wenn ich aber noch nie wirklich Schmerzen hatte und das allererste Mal in meinem Leben, vielleicht auch erst nach 10 oder 20 Jahren, mir das Knie aufschlage, dann ist für mich völlig nachvollziehbar, dass mich das wahnsinnig stresst. Und wenn ich jetzt überlege, ein 10-jähriges Kind läuft über die Hügel und duckt sich, damit es nicht erschossen wird, hinter die Hügel, das ist Stress. Und heute kriege ich vielleicht keine Likes auf Facebook, oder natürlich ist die jüngere Generation auf anderen Medien unterwegs, aber weißt du, was ich meine? Das ist vielleicht dieselbe Art Stress, nur im Vergleich auf einem anderen Level ausgelöst, aber bei uns Mensch macht es denselben Stress. Im Vergleich. Weißt du,
wie ich meine? Da hat eben noch keiner mit mir geübt, diesen Schmerz richtig einzusortieren.
Ja.
Mit anderen Worten, ich habe kein Stresstraining. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun. Wir leben ja zumindest mal in unseren westlichen Breiten seit dem Zweiten Weltkrieg in einer relativ sicheren und gut versorgten Situation. Und klar, also meine Kinder haben bestimmt weniger Stresstraining gehabt, als mein Vater das hatte. Und das hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass wir Stress jetzt mehr thematisieren oder mehr Menschen erleben, die gar keine Übung da drin haben, mit Stress irgendwie klarzukommen und Stressresilienz aufzubauen.
Also finde ich wahnsinnig spannend. Dieses Stresstraining finde ich wahnsinnig spannend. Ich habe schon überlegt, ob ich meine Kinder jetzt über Berlin in die Essener Schule schicke. Ist aber ein bisschen weit. Wie trainiere ich Stress? Ich finde das toll. Also nicht nur mit meinen Kindern. Man kann es überlegen, wenn die Kinder bei mir aufwachsen, haben sie wahrscheinlich Stresstraining schon per se. Aber wie trainiere ich denn Stress?
Stress trainiere ich, indem ich es immer mal ein bisschen aushalte, aber auch ordentlich Pausen mache, was auch immer mich stresst. Stress kann ich trainieren zum Beispiel. Ja, das ist schon die hohe Kür. Fangen wir mal wieder mit den einfachen Sachen an. Okay. Also Stresstraining wäre schon regelmäßig, mich körperlich aktiv zu bewegen. Ne?
Ja.
Das wäre schon ein erstes Stresstraining.
Habt ihr das da gehört, Leute? Danke, sorry, dass ich dir ins Wort falle. Entschuldige dafür. Es ist Folge 235 und ich habe 234 Mal gesagt, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich zu bewegen. Und jetzt hat sie Frau Professor Peters gesagt in Folge 235. Sag das bitte nochmal. Was wäre das perfekte Stresstraining?
sich regelmäßig zu bewegen und zwar so, dass es einen anfordert, kitzelt, man ins Schwitzen kommt, aber hinterher nicht 3 Stunden länger braucht als sonst, um sich wieder zu erholen. Also muss man auch da wieder das richtige Maß finden. Wir haben ja immer so die Empfehlungen, die da pauschal rausgegeben. Die WHO sagt so und so viele Minuten, aufgeteilt auf so und so viele Portionen und dann davon so und so viel Ausdauer und davon so und so viel Kraft. Das ist letztlich, ne, one shoe fits all Gedanke. Klappt so nicht. Nee. Wenn ich 80 bin, dann ist das eine andere Nummer, als wenn ich 16 bin.
Richtig.
Wichtig ist, ein Kollege von mir hat das mal sehr schön gesagt, dass ich eine gute Bewegungsbiografie entwickle. Also, dass ich an der Regelmäßigkeit dranbleibe und der Situation angepasst mich, ausreichend, aber nicht überlastend challenge.
Du brauchst eine gute Bewegungsbiografie. Das finde ich großartig. Und alleine dieser Gedanke, dass das perfekte Stresstraining, es gibt sicherlich noch andere, aber ein perfektes Stresstraining ist, sich regelmäßig zu bewegen, zum Beispiel 10 Minuten am Tag, finde ich grandios. Tatsächlich.
Genau, da gibt es ja auch so einen schönen neuen Begriff dafür, nämlich Bewegungssnacks einzunehmen.
Bewegungssnacks, ja, super. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, Bewegungssnacks. Und wenn wir jetzt nochmal als letzte Frage eingehen wollen auf so chronischen Stress. Ich habe viel in meiner Sprechstunde, du wahrscheinlich auch, so stille Entzündungen, Langzeiterkrankungen. Du beschäftigst dich ja auch noch mit Krebs und Autoimmunerkrankungen. Krebs habe ich sehr wenig mit zu tun. Autoimmunerkrankungen sehe ich schon häufiger als Orthopäde. Wie hängt das zusammen, chronischer Stress mit diesen Sachen?
Ja, vorhin hatten wir es ja von dem akuten Stress und der angeborenen Immunität.
Ja.
Wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo Dauerbelastung da ist, dann schaltet auch meine Ausschüttung an Stressbotenstoffen auf ein anderes Muster. Also es geht nicht mehr plötzlich, zack, Cortisolausschüttung, zack, Adrenalin, Noradrenalinausschüttung und dann wieder runter in die Erholung, sondern man schafft immer weniger schnell und hoch auszuschütten. Also der akute Stressreiz, der produziert nur noch so einen kleinen Klacks Cortisol sozusagen. Mhm. Aber hinten raus mache ich die ganze Zeit ein bisschen mehr als normal. Und das sagt dem Immunsystem so, da kommt jetzt kein neuer Feind mehr um die Ecke. Kümmer dich mal um die, die schon da sind. Aber guck mal zu, dass du jetzt mit weniger Energieaufwand und weniger Kollateralschäden hier eine präzise Antwort hinkriegst, wo du genau dieses Problem löst. Also wenn man nämlich zum Beispiel so akuten Stress hat, dann sind zum Beispiel Zellen am Start des Immunsystems wie die Makrophagen oder die Granulozyten. Das sind so ziemlich, das sind ziemliche Haudegen. Mhm. Also die brezeln auch gesunde Zellen nebendran weg und so weiter. Jedes Herpesbläschen ist ein gutes Beispiel dafür. Ne? Da geht so viel Gewebe unter, dass ich das richtig wie eine Brandblase sehen kann.
Ja.
Und nicht nur die Zellen werden getötet, wo jetzt Virus drin ist.
Ja, stimmt.
Und das macht natürlich Sinn, dass das Immunsystem dann irgendwann mal sagt, okay, da kommt nichts Neues dazu. Jetzt gucke ich mir mal an, was ist denn das für ein Virus? Was ist das für eine Bakterie? Was ist das für eine kranke Zelle? Und dann sozusagen chirurgisch präzise eine Antwort macht, die nur diese befallene Zelle, nur diesen Gegner von draußen eliminiert. Das nennt man erlernte Immunität. Das ist ganz großartig. Mhm. Das Immunsystem kann da tatsächlich dazu lernen. Das heißt, es kann ein neuer Keim aus der Umwelt kommen und das Immunsystem lernt, für diesen Keim eine Antwort zu basteln. Ein Antikörper zum Beispiel zu basteln, der sich auf den Keim draufklebt und dann den Immunzellen sagt, friss das und nur das. Oder eine T-Zelle zu bilden, die an der Oberfläche einer kranken Zelle erkennt, die hat jetzt Virus drin, da docke ich an, die kille ich, aber links und rechts lasse ich alles stehen.
Ja, sehr spannend.
Ja? Also das ist die erlernte Immunität. Das ist also erstmal ein Vorteil wieder. Ne?
Ja.
Also der Stress, auch der chronische Stress ist da erstmal kein Nachteil, sondern ne, da ist das Signal da, so jetzt bist du in einer gleichen Situation, kümmere dich um deinen Gegner.
Klingt gezielter und effektiver.
Mhm. Genau. Jetzt könnte man auch fragen, warum mache ich das dann nicht immer? warum mache ich das nicht gleich? Warum schieße ich überhaupt erstmal mit Schrot? Ja, weil ich das Schrot eben schneller da habe, erstens. Ja. Und zweitens, wenn ich jetzt für jeden Keim, dem ich jemals begegnen könnte in meinem Leben, schon Antikörper in meinem Blut hätte, dann hätte ich eigentlich gar nichts mehr, was fließt, sondern nur noch so eine dickflüssige, zähe Suppe. Und ich würde die ganze Energie, die ich aufnehme, dafür brauchen, ständig Antikörper zu basteln.
Ja,
das ist auch nicht effizient.
Nee. Ja,
also ich brauche den eben nur dann, wenn ich den Gegner auch vor der Flinte habe.
Ja.
Und chronischer Stress sagt mir deswegen, ne, ist deswegen gekoppelt an diese Art der Immunantwort.
Mhm.
Wenn ich in eine chronische Stresssituation komme, dann mache ich vor allen Dingen erlernte Immunität zunächst einmal. Und dann mache ich aber auch Fehler. Das heißt, ich habe vielleicht eine Verletzung oder über die Schleimhäute kommt ganz viel Pollenzeug an meinen Schleimhäuten an. Die Schleimhäute und die Haut insgesamt haben eine schlechtere Barriere, wenn ich im chronischen Stress bin. Das heißt, da kommt auch mehr durch. Und dann sitzen da Zellen, die ganze Zeit gucken, habe ich hier einen spezifischen Gegner, auf den ich jetzt meinen Antikörper bauen sollte. Und dann kommt es zu Fehlern. Statt dass eine Bakterie oder ein Virus ein Grund für einen Antikörperbau ist, ist plötzlich eine Substanz von draußen, die gar keine Gefahr darstellt, ein Allergen, einen Grund, einen Antikörper zu bauen. Oder ich reibe meine Gelenke durch viel Benutzen, da gehen auch immer Sachen kaputt. Da werden plötzlich dann Sachen frei, die in Zellen drin sind, die das Immunsystem sonst nicht sieht. Und in dem Kontext von chronischem Stress denkt der Körper, ah, das ist etwas kaputt, da muss eine Bakterie unterwegs sein, da mache ich einen Antikörper dagegen. Und dabei ist es ein körpereigener Stoff.
Und schon greife ich mich selber an und komme in die
Autoimmunität. Und schon habe ich die Autoimmunität, ganz genau. Na, also das heißt, chronischer Stress begünstigt Fehler im Immunsystem, Fehler in der Immunantwort, die man dann als Autoimmunität kennt.
Klingt nicht gut. Also möglichst keinen chronischen Stress. Also das kann ich nicht so trainieren. Habe ich das richtig verstanden?
Man kann sich immer verhindern, dass man mal in eine Lebenssituation kommt, die einen chronisch stresst.
Ja.
Also ich kann mir zum Beispiel nicht aussuchen, ob ich gerade eine weltpolitische Lage habe.
Schwierig. Oder, also genau,
ein Angehöriger stirbt.
Schwierig. Ja, kannst du auch
genau,
nicht.
Ne? Das kann ich mir nicht aussuchen. Also deswegen muss man auch die Kirche da so ein Stück weit im Dorf lassen. Man hat nicht Schuld daran, chronischen Stress zu haben. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Wir leben ja in so einer Selbstoptimierungswelt, wo man sofort auf die Schuld übergeholfen kriegt. Im Sinne von, ach, du hast zu viel Stress, der dich krank macht, dann bist du doch selber schuld, hast du nicht abgebaut. Ja, klar, wenn ich chronischen Stress habe, begünstigt das Krankheiten. Wichtig ist aber nicht, die Schuldfrage daran zu koppeln und die ganze Zeit Stress-Selbstoptimierung zu betreiben. Das macht auch Stress.
Noch mehr Stress.
Sondern genau dann aktiv zu werden, wenn man merkt, so, der Stress macht mir Symptome.
Und was mache ich dann?
Dann muss ich mir angucken, was für Symptome macht er?
Ja.
Was macht die Symptome?
Ja.
Und dann muss ich genau das adressieren, was die Symptome macht. Und da habe ich eben eine breite Palette.
Wie adressiere ich denn?
Indem ich zum Beispiel eben die simplen Dinge erstmal aufräume. Ernährung, Schlaf, Bewegung. Und meistens reicht das nicht, wenn ich so richtig ordentlich Stress habe. Wenn ich mir dann auch noch angucke, was triggert denn, dass ich aus dem Stress nicht rauskomme? Was hält mich davon ab, diese Dinge zu tun, diese Dinge richtig zu machen? Und da ist es dann eben oft so, dass manchmal die Freunde, die Verwandten, die Selbstreflexion helfen, einem das rauszufinden. Und manchmal kommt man nicht auf den Trichter. Beziehungsweise ziemlich oft denkt man, das ist ein einfaches Problem. Und dann ist es doch ein bisschen ein komplizierteres Problem. Und an der Stelle braucht man oft einen Psychotherapeuten, um das zusammenzusortieren.
Hast du denn vielleicht, und vielleicht können wir das sogar als Hausaufgabe nehmen, dass, du sprachst eben von so Kisten für uns, die wir mitnehmen können, dass wir bewusster uns damit auseinandersetzen können, Stress zu adressieren. Also man ist ja meistens fertig mit seinem, mich stresst halt das Wetter. Punkt, Ende aus, denke ich nicht mehr nach. Mich stresst halt der Chef oder der Ehepartner oder was auch immer. Aber ich habe ja jetzt bei dir gelernt, nee, das ist ja erstens keine Lösung und zweitens geht es viel tiefer.
Ja, wir suchen immer gern die Verantwortung im Außen, sagt man da so schön zu. Ne? Also die anderen sind schuld. Aber
genau, doofe Kollegen.
Drehen können wir an den anderen ja oft nicht so viel, wie wir gerne würden, aber an uns können wir ganz viel drehen. Das ist natürlich dann die spannende Baustelle, ne? In welcher Kiste sitzt der Stress sozusagen? Und das kannst du natürlich wunderbar als Hausaufgabe, wenn du so willst, verpacken. Ich mache das oft mit meinen Patienten, Patientinnen, dass ich die bitte ein Tagebuch zu führen.
Okay.
Und wirklich mal eine Woche lang aufzuschreiben.
Dann kommen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt zu unseren
Hausaufgaben.
Liebe Eva, benenn uns doch mal bitte die Kisten und gib uns eine Hausaufgabe bis nächste Woche mit.
Ja, wir haben ja schon festgestellt, das sind also mehrere Dimensionen, wo es schieflaufen kann und mehrere, wo man meistens dran drehen kann. Und deswegen macht man sich ein Tagebuch, wo man sich für jede dieser Dimensionen jeden Tag was aufschreibt. Also, bin ich ausgeruht aufgewacht und wie viele Stunden habe ich geschlafen, um das?
Dimension so. Schlaf wäre das?
Dimension Schlaf. Habe ich mich an die WHO-Empfehlung für gute Ernährung, also auch nee. Drei Handvoll Gemüse am Tag?
Fünf.
Drei Handvoll Gemüse, zwei Obst.
Fünf.
Habe ich mich dran gehalten oder nicht?
Ja. Ja.
Wann habe ich mich nicht dran gehalten? War das um Mitternacht nochmal eine Pizza?
Ui.
Also so richtig zur Unzeit?
Dimension Ernährung.
Habe ich mich bewegt und wenn ja, wie viel? Und wie ging es mir nach dem Bewegen?
Habe ich eine gute Bewegung?
Bin ich mit irgendwem in Konflikt geraten und habe irgendwelche Gedanken nicht aus meinem Kopf raushalten?
Also einmal nochmal langsam, die dritte Dimension war Bewegung.
Und die dritte Dimension ist Bewegung.
Jetzt bist du in der vierten Dimension.
Die vierte und fünfte ist sozusagen Beziehung zu anderen. Und das, was uns selber stresst, also die Gedanken, die wir uns dazu
machen. Beziehung mit mir selber.
Die Beziehung mit mir selber, so ist es, ne? Wie ist es damit?
Wie stelle ich mir denn Fragen in der Beziehung zu mir selber? Das ist ja auch häufig gar nicht so bewusst.
Ja, also du hast vorhin die Glaubenssätze gesagt, ne? Also hatte ich Gedanken, die mich schlecht machen, wenn du so willst. Und da kann man diese wunderbare Verankerung, die wir ganz am Anfang hatten, tatsächlich ganz simpel nutzen für dieses Tagebuch von 0 bis 10. Ja? Hatte ich Gedanken, die mir gut getan haben, überwiegend in meinem Kopf, oder Gedanken, die mir schlecht getan haben? Habe ich Konflikte mit anderen gehabt? Oder nicht? Maximum beim Konflikt mit anderen wäre vielleicht, habe ich mich mit jemandem angebrüllt, ne? Wäre meine 10. Ja, also man muss sich vorher auch überlegen, was ist denn eigentlich meine 10? Ja, wo ist denn die Grenze?
Ja. Nach oben. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Stress gilt ja als unendlich, also exponentiell hätte ich ihn jetzt eingeschätzt. Ich weiß gar nicht, ob er exponentiell ist.
Das hat immer mit der eigenen Erfahrungswelt zu tun. Das kennst du vom Schmerz sicherlich auch, ne? Also ja. Du fragst einen Patienten auf der Skala von 0 bis 10, wie doll ist der Schmerz? Und dann sitzt einer vor dir und sagt 8. Und dann sagt er, was wäre ihre 10? Und dann sagt sie, naja, als ich neulich aufs Knie gefallen bin.
Ja, genau.
Naja, okay. Was ist ihre 10? Na, dass ich mir einen Wirbel spontan bei einem Unfall gebrochen habe.
Ja. Naja,
das ist eine 10. Ne?
Ja.
Dass ich ein Kind ohne Narkose gekriegt habe. Das ist eine 10.
Ja.
Ja, da sind wir uns einig.
Ja, da sind wir uns einig.
Aber aufs Knie fallen ist keine 10.
Nein.
Ja, also das ist immer wichtig zu wissen, wo ist eigentlich die Verankerung, die hat mit der eigenen Erfahrung zu tun. Was ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe?
Das ist also für jeden eine andere 10 Stress.
So ist es. Ja? Hm. Und das ist wichtig zu wissen, wo ist diese 10 verankert.
Und da kommen wir wieder in das Training, dass wenn ich ein gutes Stresstraining mache, kann ich immer weiter schieben, ne? Mein Regler.
Ganz genau. Ja? Ganz genau. Und ich merke auch daran, dass der Regler sich verschiebt, dass sich was verbessert.
Was verbessert sich?
Naja, wenn meine 10 sozusagen von jemand anders schlägt mir ins Gesicht auf, ich habe mal aggressiv gesagt, was ich will, schlägt, dann habe ich ziemlich viel gelernt. Ne? Mhm. Zum Beispiel.
Und meine körperlichen Symptome werden im besten Fall auch besser, oder?
Und meine körperlichen Symptome werden in jedem Fall auch besser. Ne? Also die Tage, an denen ich morgens aber erholt aufwache, die nehmen einfach zu.
Und schon Gesundheit gelernt. Ich danke dir.
Genau.
Also vielen, vielen Dank. Ich könnte noch 20 Stunden weiterreden mit dir. Würde ich auch total gerne. Ich habe selber sehr viel gelernt. Vielen Dank, Frau Kollegin. Wenn du allen Hörerinnen und Hörern deine Herzensbotschaft jetzt mitgeben könntest, dürftest, idealerweise in einem Satz, wie wir alle gesünder mit Stress umgehen, was würdest du sagen?
Dann würde ich sagen, mach die Augen auf und schau hin. Du kennst die Zeichen und du weißt auch schon, was dir hilft.
Also trau dich, du kannst das schon,
genau.
Du weißt es schon, mach die Augen auf und komm in Bewegung, mach was. Also auf jeden Fall die Hausaufgaben, würde ich sagen.
Genau.
Ja, liebe Eva, ganz herzlichen Dank. Also ich finde das eine sehr tiefe Folge und ich hoffe, dass ihr sie nicht nur einmal hört. Also ich werde sie mindestens noch zweimal hören, weil ich so viel Neues auch gelernt habe. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dein Wissen und dein Ohr. Und wenn man jetzt mehr von dir will, dann macht es sicherlich Sinn, erstmal dein Buch zu kaufen, richtig?
Das macht in jedem Fall Sinn.
Stress verstehen.
So ist es. Da habe ich sehr versucht, mal, ich sage jetzt mal, in Umgangssprache zu sagen, was die Wissenschaft eben schon eine ganze Weile so an Wissen zusammensammelt. Aber ich bin auch eine echte Wissenschaftlerin. Ich habe mir also schlauerweise vor der Veröffentlichung dieses Buchs gar keine Gedanken darüber gemacht, wer jetzt alles mit mir eventuell sprechen wollen würde. Muss mir jetzt mal eine ordentliche Webseite bauen.
RTL, WDR.
Über das ich gut erreichbar sein kann, genau.
Ja, also wie ihr Frau Professor Peters erreichen könnt, steht in den Shownotes. Und sicherlich gibt es da noch mehrere Möglichkeiten, dann mit dir in Kontakt zu kommen. Ich persönlich freue mich sehr über unsere Verbindung und habe viel über Stress gelernt, werde das jetzt sofort umsetzen. Und bitte diese Bewegungsbiografie nicht vergessen. Das machst du ja mit Sicherheit schon, oder? Regelmäßig dich bewegen, um Orthopäden zu vermeiden. Das ist ja immer besser.
Ich sehe nicht so aus, aber ich mache tatsächlich dreimal die Woche Krafttraining mit einem Coach.
Ah, das stimmt überhaupt nicht, was sie sagt. Sie sieht tatsächlich sportlich athletisch aus. Absolut, das kann ich als Orthopädin sagen. Also das lasse ich so nicht stehen. Du siehst sehr gesund aus.
Dankeschön.
Also ganz herzlichen Dank. Liebe Leute, damit entlassen wir beide euch in eine stressfreie Woche. Sei bewusst, sei mindful. Stress haben wir alle, aber vielleicht traust du dich ab heute, stressbewusst anzusprechen. Trau dich. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche allen noch eine großartige, sonnige, erfolgreiche, entspannte und gesunde Woche. Bis nächsten Mittwoch. Deine Cordelia.
Deine Eva.
Ciao.
Ciao.